voll cool, Hammer, das, danke für das Stück, voll genial. Ich habe mir gedacht, ich werde vorgestellt, aber ich habe festgestellt, vielleicht sollte ich mich noch ein bisschen ernsthaft vorstellen, sonst denkt ihr, ich bin ein durchgeknalltes kleines Mädchen, das hier vorne steht. Ich bin tatsächlich Pastorin, ich bin Jugendpastorin, angestellt in der Netzwerkgemeinde in Erfurt. Ich stehe hier nicht aus Zufall oder weil ich arbeitslos bin, sondern das hier ist meine Arbeit, also wundert euch nicht. Ich bin auch sehr verrückt und mache auch gerne ganz viel Quatsch, aber in erster Linie mache ich das ja auch wirklich ernsthaft. Und wenn ich ernsthaft meine, dann wirklich ernsthaft. Ich mache das total gerne und das ist mir super wichtig. Ich bin total froh, hier zu sein. Ich habe voll lange schon von euch gehört. Ich kenne Hannah seit, keine Ahnung, ein paar Jahren. Und sie hat mich immer genervt und meinte, Sandy, du musst zum Promise kommen. Und dann irgendwann hat sie mich eingeladen, dann konnte ich nicht mehr Nein sagen. Und jetzt bin ich hier. Also das ist der Grund, warum ich hier stehe. Das ist Hannah, ihr dürft alle Hannah Danke sagen später. Mein Thema, das ich bekommen habe, heißt Gottes Liebe feiern. Und das ist jetzt nicht so, ihr stellt euch das so einfach vor, aber das ist gar nicht so ein einfaches Thema, weil die meisten von euch haben wahrscheinlich schon 1 Million Predigten zu dem Thema gehört. Selbst wenn ihr erst 14 seid, dann habt ihr mindestens schon 100 gehört, weil das ist so ein Lieblingsthema von allen Predigern. Und ich dachte mir, was mache ich, damit keiner einschläft? Ich fange mal an mit David. Und ich weiß nicht, ob ihr sowas habt wie Beamer anwerfen oder ob jemand eine Bibel dabei hat. Ich lese es aber auf jeden Fall mal vor. Wer mitlesen möchte, ich lese mal aus 2. Samuel 6 und zwar erstmal Vers 14 und 15. Ist nicht so spektakulär. Da steht, David aber tanzte mit aller Macht vor dem Herrn und David war mit einem leinenen Ephod umgürtet. So führten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn mit Jubelgeschrei und mit dem Schall des Schofarhorns herauf. Wir in unserer Kultur haben ein relativ definiertes Bild von Tanzen, ja? Und wenn es dort Tanzen heißt, dann darf man sich das nicht so vorstellen wie Walzer tanzen im Ballsaal oder Hip-Hop oder Breakdance. Dann war das nichts mit Choreografie. Ja? Und wenn Jubelschreie heißt, dann ist es nicht Yay, dann ist das Fußballstadionstimmung. Ja? Und das Schofarhorn, ja? Das klingt vielleicht wie ein Musikinstrument, aber alles, was dieses Ding macht, ist Död, död. Das kann man sich ziemlich gut mit einer Vuvuzela, so heißt das Ding, ne? Diese Tröten vorstellen. Ziemlich genau so klingt das Ding, ja? Das heißt, da läuft eine Horde von Männern. Ich glaube, irgendwo stand mal eine Zahl, irgendwas mit 3000 oder so. Die johlen und schreien, das macht die ganze Zeit. Död, död. Und dann tanzen die, ja? Död, död, död. Nur um euer Bild ein bisschen zurechtzurücken. Und dann hatte David, heißt das, ein Leinen mit Ephod umgürtet an. Das heißt, es war im Grunde genommen ein Stück Sack mit ein bisschen Gürtel dran. Ja, das ist so ungefähr, als würdet ihr mit Jogginghose und Schlabber-T-Shirt aus dem Haus gehen. Ich mochte die Geschichte schon immer. Das ist schon immer mein Leben lang eine meiner Lieblingsgeschichten von David. Wie er tanzend vor der Bundeslade herzieht. Und ich fand es schon immer genial. David vor der Bundeslade, der tanzt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Bei mir im Seminar, wir hatten Gebetszeiten. Und wenn ich irgendwo stand und gebetet habe, kam immer einer vorbei. Das muss ich mir sogar noch mehr Platz machen. Kam immer einer von meinen Mitkommilitonen vorbei und machte diesen hier. Das hatte den Grund, dass ich auch mal gerne im Gebet getanzt habe. Nicht so albern, wie er das nachgemacht hat. Aber es war mir auch egal. Und ich konnte David voll nachvollziehen in dem Moment, weil ich mir dachte, ich kann das so verstehen, wenn man sich einfach freut und einem nach Tanzen ist und einem alles egal ist, auch wenn da irgendwelche jungen Männer dann kommen und sich über einen lustig machen. Ich konnte das so nachvollziehen, wenn man freudig ist, dass man einfach mal alles rauslassen muss. Die meisten Leute machen das zu Hause im stillen Kämmerchen, wo es keiner sieht. David hat sich gedacht, ach, who cares? Ja? Und ist wie ein Irrer vor der Bundeslade hergejumpt. David hat in dem Moment alles abgelegt, was ihn ausgemacht hat. Das ist nämlich so interessant, ne? Das heißt, hier ist er mit dem Leinen vorausgetanzt. Damals war es so, dass an deinen Klamotten hat man erkannt, wer du bist. Ist heute immer noch so, geht mal an die Uni. Da sieht man sofort, wer Staatswissenschaften studiert, wer BWL studiert, wer Erziehungswissenschaftler ist. Sieht man sofort an den Klamotten. Aber offiziell natürlich nicht. Aber damals war es wirklich so, ne? Je nachdem, welche Farbe du anhattest, welche Art von Kleidung und sowas, hat man genau erkannt, wer du bist und was du kannst. Und David hat das auf die Seite gelegt. David hat es abgelegt und hat einfach vor Gott hergetanzt. Es ist egal, wer ich bin, es ist egal, was die Leute von mir denken, es ist egal, wie peinlich das aussehen mag. Und es kümmert mich nicht, ob die Leute denken, dass ich ein richtiger Kerl bin, weil ich tanze. Weil er sich gefreut hat. Er hat sich gefreut, dass eine goldene Kiste in die Stadt getragen wurde. Und jetzt möchte ich euch das noch ein bisschen erklären, ja. Weil warum freut man sich, dass jemand eine goldene Kiste in eine Stadt reinschleppt? Das Ding war wahrscheinlich ends schwer. Das heißt, die sind da keuchend vor sich hingeschleppt. Und David hat gefeiert, dass sie eine Kiste tragen. Ich möchte euch verraten, was diese Kiste ist. Die Kiste war die Bundeslade. Und die Bundeslade war zu der Zeit der Wohnort Gottes. Das war die Gegenwart Gottes. Das heißt, David hat gefeiert, dass Gott einzieht in die Stadt. Und nicht nur einzieht, hineingeht, sondern einzieht, dass er da wohnt. David hat ein Zelt aufgebaut, wahrscheinlich ziemlich nah am Tempel, weil er sich dachte, habe ich einen kürzeren Weg noch zu Gott. Gott, Jesus, meine Güte. David, jetzt haben wir alle durch. David hat sich gefreut, dass Gott jetzt bei ihm einzieht, bei ihm zu Hause, bei ihm in seiner Stadt. Und das fand er so genial, dass er darüber so abgefeiert hat, dass ihm alles andere egal war. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Das ist genau das, was passiert, wenn wir unser Leben Jesus geben. Gott zieht bei uns zu Hause ein. Nicht im Zelt nebenan, nicht im Zelt bei Mutti im Garten. Nein, die Bibel sagt, Jesus zieht in unser Herz. Die Gegenwart Gottes zieht in dem Moment, wo wir sagen, ich möchte mein Leben mit Jesus verbringen, in unser Herz ein. David hat das dazu gebracht, abzugehen, zu jumpen und zu tanzen. Und ich habe gehört, wir haben später einen Feierteil, ja? Das heißt, ihr könnt beweisen, ob ihr so gut seid wie David. Aber Fakt ist, die Gegenwart Gottes ist in Davids Leben eingezogen. Und er hat verstanden, was das für eine Freude bei ihm auslöst. Jesus wohnt in uns und hat Wohnung in uns genommen, hat Wohnung in uns, hat sich entschlossen, in uns und mit uns zu leben. Ich möchte euch einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Ich komme aus einem Elternhaus. Ich würde nicht sagen, ohne Liebe. Nee, das brauche ich. Aber ich würde sagen, dass ich bedingungslose Liebe bei mir zu Hause nie erlebt habe. Ich bin im Elternhaus aufgewachsen, meine Eltern waren total cool und die haben sich voll gekümmert und haben auf voll viel geachtet und haben uns voll gefördert. Aber ich war so oft an dem Punkt bei uns zu Hause, ne? Wir waren alles Musterschüler, ich war die Schlechteste. Ich war nur Klassenbeste, meine Schwester war immer Schulbeste und ich hatte den schlechtesten Schnitt zu Hause. Und wenn ich mal eine 3 zu Hause angebracht habe, dann ging das, na, das hätte aber besser gehen können. Und wenn wir zu Hause mitgeholfen haben und egal wie viel wir gemacht haben, hat immer noch so, aber letzte Woche hast du die Spülmaschine nicht ausgeräumt. Und nie machst du was für die Familie. Du hängst immer nur rum und immer gehst uns aus dem Weg. Und ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo ich nie das Gefühl habe, dass meine Eltern mich wirklich lieben. Ich weiß, das ist nicht so. weil Eltern können das gar nicht. Aber sie dachten sich, sie müssen uns gut erziehen. Und damit haben sie einfach alles gemacht, was ihnen eingefallen ist. Und realisiert habe ich das in einem Moment, da war ich 16 Jahre alt, waren mit einem Freund im Kino. Wir waren damals, oh je, was ist denn da rausgekommen? Ich glaube, der Herr der Ringe oder so. Ich war 16 und wir saßen im Kino und der Freund erzählt mir eine Geschichte und sagt, weißt du was, das ist so krass, dass es Menschen gibt, wo ihre Mutti ihnen nie sagt, dass sie sie liebt. Und ich saß an diesem Tisch und habe angefangen zu heulen, weil ich in dem Moment realisiert habe, dass meine Mutter mir in meinem Leben nie gesagt hat, dass sie mich liebt. Irgendwie wusste ich das und irgendwie dachte ich mir, ja klar und ne. Aber alles, was ich von meinen Eltern gehört hatte bis zu dem Zeitpunkt war, hey, mach das besser. Und sie wollten, dass ich gut bin. Ne? Das war nicht, weil sie böse waren und weil sie unbedingt mir eine reindrücken wollten. Und ich habe in dem Moment festgestellt, dass da eine Liebe in meinem Herzen fehlt. Ganz oft in unserem Leben sind wir an so einem Punkt, wo wir feststellen, hey, ich habe diese Liebe nicht erfahren in meinem Leben. Ich kenne das gar nicht vielleicht so. Vielleicht haben meine Eltern nie zu mir gesagt, dass sie mich lieben. Vielleicht habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich wirklich geliebt bin oder angenommen bin. Und wie oft geht es uns, wenn wir so einen Text lesen von David, der begeistert vor der Bundeslade tanzt und über die Liebe des Gottes feiert, zu denken, hey, ich bin einfach nicht so begeistert. Ich kann einfach nicht so lieben. Ich kriege das einfach nicht so hin. Ich habe das nie so erfahren. Ich fühle mich einfach nicht danach. Lasst mich euch was verraten. Liebe ist eine Entscheidung. Sich zu entscheiden, zu sagen, ich möchte heute unabhängig davon, was ich erfahren habe in meinem Leben, unabhängig davon, von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, möchte ich mich entscheiden, Gott zu lieben und die Menschen in meinem Umfeld zu lieben. Ich bin aufgewachsen in einem Umfeld, wo ich nicht viel erfahren habe. Meine Eltern sind keine Christen, bis heute nicht. Meine Schwestern mittlerweile alle. Yes! Ich habe 3 Schwestern, das ist eine Leistung. Ich habe die Arbeit nicht alleine gemacht, ich bin nur zur Jugend gegangen, ganz fleißig und irgendwann, ich war die coole große Schwester, sind sie einfach alle mitgekommen und die Jüngste hat dann die Jüngste bekehrt und dann war alles geritzt. Aber, und ich bin so dankbar darüber. Aber wisst ihr was? Ich kann euch ein cooles Zeugnis erzählen, wie ich mich bekehrt habe und sowas und das ist ganz witzig, aber das erzähle ich euch nicht. Was ich sagen möchte ist, ich höre so viele Frokis. Wisst ihr, was Frokis sind? Das sind fromme Kinder. Kinder von frommen Eltern. Frokis. Kinder, die in der Kirche aufgewachsen sind. Frokis. Und ich höre so viele Leute, Frokis, darüber jammern. Sagen, oh, ich habe kein Zeugnis, dass ich erzählen kann, wie ich mich bekehrt habe. Ich glaube irgendwie schon immer an Gott. Ich kann irgendwie nichts erzählen und da ist nichts dahinter und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Lasst mich euch eine Sache sagen. Das ist das beste Zeugnis von der Kraft Gottes, die es gibt. Dass es Menschen gibt in unserer Zeit, die aufwachsen und Liebe erfahren. Ja, wir haben keine perfekten Eltern, das kriegen die Eltern irgendwie nicht hin, das werden wir nicht hinkriegen. Aber die Liebe erfahren, die geborgen sind, wo Eltern da sind, wo sie sich kümmern, dass es Eltern gibt, die nicht geschieden sind. Das ist so genial, wenn man den Berg an Leiden nicht mitgemacht haben muss. Wenn man die Berge an Stress und Katastrophen und Dunkelheit in seinem Leben nicht kennen muss. Ich kann euch sagen, ihr habt so einen mehr an Liebe von Gott euer Leben lang bekommen über eure Eltern, wenn ihr Frokis seid. Das ist das größte Zeugnis, das ihr haben könnt. Und das ist so genial. Und ich weiß, jeder von euch kann mindestens 1000 Gründe, wie auch Hannah hier vorne, tut mir echt leid, aber jetzt wirst du mein Dauerbeispiel, wie Hannah hier vorne aufzählen, warum wir einfach nicht gut genug sind für Gott. Warum wir einfach nicht gut genug sind für Gottes Liebe. Weil wir einfach nicht gut genug sind dafür, dass Gott uns gebrauchen könnte. Und warum wir einfach nicht gut genug sind, dass Gott uns wirklich so liebt und so sehen möchte, wie wir tatsächlich sind. Ich möchte euch mal was über David erzählen. Ich weiß, ihr hattet David alle in der Kinderstunde, wahrscheinlich Kinderstunde, Kindergottesdienst. Den macht man rauf und runter, weil der ist ein tolles Beispiel, der König David. Aber lasst mich das mal zusammenfassen, was David war. David war ein Mörder. David war ein Lügner. David war ein Betrüger. David war ein Ehebrecher. Und er war ein Feigling. Jetzt glaubt ihr mir nicht, ne? Also das mit dem Mörder und Ehebrecher habt ihr mitbekommen, das ist Bathseba, es ist aus irgendeinem Grund eine Kinderstundengeschichte. Ich weiß auch nicht, warum die immer über Ehebruch in der Kinderstunde reden, aber die Geschichte kennt ihr, ne? Infolgedessen hat er sich gedacht, da ist ein Mann, den muss ich loswerden. Da sind wir beim Mord. Ja, David war ein Mörder. Als David damals noch kein König war, sondern Saul, da erinnert ihr euch vielleicht daran, da ist er verfolgt worden von dem Saul und weggelaufen. Und da gibt es diese ganzen spannenden Geschichten, wo er in einem fremden Land war. Wisst ihr, was er da gemacht hat? Kann ich mal Handzeichen sehen, wer es weiß, ihr müsst nichts sagen. Du weißt, was er gemacht hat? 2, 3? Oder erzähl ich's mal, 4. Der ist durch die Gegend gezogen mit seiner wilden Horde. Der hatte ein paar Kumpels dabei, die gesagt haben, wir halten zu David. Ist ja auch eine super Sache. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Die sind durchs Land gezogen und die haben die Feinde Israels umgebracht. Gute Männer, ha? Einfach mal ein paar Leute umgebracht. Und dann haben sie mit den Obrigkeiten dort gesprochen, haben gesagt, nee, wir bringen die anderen um. Wir bringen die anderen um, nicht eure Leute. Wir bringen die anderen um. Der hat die nach Strich und Faden verarscht. Der hat in dem Land dort gelebt, hat dort eine Stadt bekommen von dem König dort und hat ihm gesagt, ich bringe eure Feinde um, nicht eure eigenen Leute. Das sind die anderen. Und dadurch hat er eine Unmenge von Leuten dort getäuscht, Krieg geführt außerhalb seines Landes, hat Leute betrogen, hat Leute angelogen und hat ganze Städte niedergemacht. Das ist der David, der vor der Bundeslade hergetanzt ist. Ja, das war alles vorher. Das ist auch der David, von dem Gott am Ende seines Lebens sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und ich denke mir, wofür? Ich sag euch was. Weil er getanzt hat. Weil er immer wieder getanzt hat. Weil David ein Mann war, der immer zu Gott gekommen ist. Der sich immer wieder hat meißeln lassen. Der immer wieder zu Gott zurückgekommen ist und sagt, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Und wisst ihr was, er hat immer wieder denselben Mist gebaut. Wenn man die Bibel mal liest und da mal Buch führt, ja, dann stellt man fest, der baut denselben Mist auch immer mal wieder. Ja, das kennt ihr vielleicht auch aus eurem Leben, dass man denselben Mist immer wieder baut. Aber das, warum Gott ein Mann nach seinem Herzen ist, ist nicht, weil er den Mist immer wieder gebaut hat, sondern weil er immer wieder zu Gott gekommen ist. Und um Gottes Hilfe gebeten hat und sich darauf eingelassen hat, wenn Gott zu ihm gesprochen hat. Das Problem ist nicht, dass wir nicht Gottes Stimme hören. Das Problem ist, dass wir nicht hören wollen, was er sagt. Kennt ihr vielleicht auch, ne? David hat Gottes Liebe in seinem Leben gefeiert. Und zwar unabhängig davon, was Leute gesagt haben. Wenn wir mal weiterlesen, jetzt in Kapitel 6 sind wir immer noch, 2. Samuel, da lesen wir dann nämlich, als die Lade, die Bundeslade, ne, die Gegenwart Gottes in das Haus des Herrn, gerade in die Stadt Davids kam, nach Jerusalem, da schaute Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David hüpfen. Wir denken immer, ja, König David. Vor dem Herrn tanzen und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Und sie brachten die Lade des Herrn hinein und stellten sie in einen Ort, in das Zelt Davids für sie aufgeschlagen hatte. Und David opferte Brandopfer, Friedensopfer für den Herrn. Wisst ihr, wer Michal war? Wer ist gut in der Davidsgeschichte? Das war seine erste Frau. Das war nicht irgendeine Tante, die aus dem Fenster geguckt hat. Das war seine eigene Frau, die da aus dem Fenster geguckt hat. Und es war ihr peinlich. Es war ihr unendlich peinlich. Sie hat sich gedacht, ey, so verhält sich kein König. So läuft kein König durch die Gegend. So benimmt sich kein König. Habt ihr das vielleicht auch schon mal in eurem Leben gehört? So zieht man sich nicht an. So das macht man nicht. Es gibt immer Leute, die es besser wissen, ne? Wisst ihr, sie hatte Angst, ihr Gesicht zu verlieren. Und sie hat ihn verurteilt, weil sie eine Sache nicht verstanden hatte. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir auch heute noch oft nicht verstanden haben. Nicht in der Gemeinde, nicht als Christen, nicht als Gläubige. Unabhängig davon, eine einzige Sache. Und das ist, was Gottes Liebe wirklich kann und wirklich ist. In der Bibel steht, jetzt sind wir mal im Neuen Testament, 1. Petrus 2, Abvers 6. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion, in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, Spoiler, Jesus, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. So ging es Michal. Die hatte das nicht verstanden. Die hatte die Liebe Gottes nicht erfahren und sie hat das nicht gerafft und es wurde ihr zum Anstoß. Sie hat sich geärgert, zu Recht. Ich meine, das ist ihr Mann, da werden die Leute drüber reden. Ja? Das kriegt die beim Kaffeekränzchen zu hören. Hast du gesehen, was dein Mann gemacht hat? Nee, was denn? Ich wünsche mir, dass wir in Gemeinde wieder anfangen, wie David zu tanzen, um Gottes Liebe in dieser Welt sichtbar zu machen. Was glaubt ihr, was passiert, wenn in eine Gemeinde ein schwules Pärchen kommt? Glaubt ihr, die fühlen sich geliebt? Oder sitzt dann ein Haufen Michals, die mit dem Finger deuten? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich war vor kurzem auf einer Freizeit, eine Jugendfreizeit von 14- bis 30-jährigen Leuten, Missionseinsatz. Und zu mir kam ein Mädchen und meinte, Sandy, ich muss nach Hause fahren. Ich bin nicht gut genug. Ich kann hier nicht bleiben. Ich sagte, was ist denn los? Ich habe das noch keinem erzählt. Ich kann das keinem erzählen. Aber ich muss das jetzt jemandem erzählen. Weil ich kann nicht mehr. Und ich kann es nicht mehr für mich behalten. Und sie hat gesagt, Sandy, ich bin in der 4. Woche schwanger. Und meine Eltern wissen das, keiner weiß das. Und ich kann das meinen Eltern nicht sagen. Ich habe einen Freund und meine Eltern finden das nicht gut. Und ich war vor kurzem noch bei meinen Eltern zu Hause und sie haben gesagt, wenn ich schwanger nach Hause komme, dann brauche ich gar nicht mehr auftauchen. Die finden die Beziehung schon lange nicht gut. Sie hat gesagt, weißt du was? Vor kurzem hat mein Vater mich mit dem Gürtel geschlagen, weil er gesagt hat, ich muss wieder auf den rechten Weg kommen. Wisst ihr, wie alt die ist? Die ist 21. Und ich hatte so einen Schmerz in meinem Herzen darüber, wie es sein kann, dass christliche Eltern nicht verstanden haben, was Gottes Liebe ist. Dass christliche Eltern es nicht schaffen, ihren Kindern bedingungslose Liebe entgegenzubringen. Ich kann das verstehen, dass es so ist. Aber ich sah dieses Mädchen und ich habe gesehen, dass sie nie zu ihren Eltern gehen wird. Und sie hat gesagt, Sandy, ich will abtreiben. Und ich habe gesagt, oh mein Gott. Ich erzähle euch nicht, wie die Geschichte ausgeht. Es ist gut ausgegangen, ganz nebenbei. Aber wir brauchen wieder Gemeinde, die Menschen liebt, über ihre Fehler hinaus, über ihr Versagen hinaus, wo Menschen sich geliebt fühlen, von Gottes Liebe erfahren, unabhängig davon, was sie verbockt haben, was sie gemacht haben. Unabhängig davon, ob sie versagt haben. Wisst ihr, ich höre so oft, ich war jetzt letztens wieder auf einem Seminar und da fragt mich ein Student, was willst du denn machen, damit die Teenager nicht schwanger werden? Na, Aufklärung kriegen sie in der Schule. Aber wovon sprechen wir hier? Meinte so, ja, was willst du denn ihnen predigen? Und da war ich, Leute, das Problem ist nicht, dass die das nicht wissen. Das ist nicht das Problem in unserer Zeit, dass die Leute nicht wissen, wie man schwanger wird. Ich glaube, wir müssen wieder lernen, Menschen zu lieben und nicht zu verurteilen in Gemeinde. Und lasst mich mal was ganz Steiles sagen. Wir müssen auch lernen, unsere Eltern und unsere Ältesten zu lieben, wenn sie das tun. Wisst ihr, wie sauer ich auf die Eltern von ihr war? Ich bin auch schon mal richtig sauer auf Leute in meiner Gemeinde gewesen, weil sie die Teenager nicht mit Liebe behandelt haben, obwohl die richtig missgebaut haben. Aber wisst ihr was? Gottes Liebe ruft uns dazu auf, alle zu lieben. Auch die, die es vielleicht noch nicht verstanden haben. Das ist ein ganz schön hartes Ding, ne? In beide Richtungen und so. Die sie meckern und die es verdient haben vielleicht. Aber wisst ihr was? Alle haben es verdient. Das ist das Ding. Gottes Liebe gilt für jeden. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Warum sprechen wir denn so viel darüber, was Menschen tun und lassen sollen? Wenn wir wirklich anfangen, wie Jesus zu werden, dann lernen wir es wieder, uns selbst und Menschen zu lieben, wie er es gedacht hat. In Römer 15, auf Vers 1 steht da, wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Nicht stolz zu sein, dass wir es verstanden haben, sagen, aber die müssen doch. Sondern die Menschen zu tragen und zu lieben, so wie sie sind. Weil Gott liebt jeden Einzelnen. Gott will jeden Einzelnen von euch zum König machen. Dann gibt es keinen Zweifel. Jeder Einzelne ist hier, den Paulus als Starken bezeichnen würde. Stark ist der, der einfach nur zu Gott kommt, wie David, und immer wieder sagt, Gott, ich will mit dir leben. Die, die in der Lage sind, über Sünden hinwegzusehen und ihren Nächsten zu lieben für das, was er ist, wie Gott ihn sieht. Nicht nur uns selbst zu sehen, wie Gott uns sieht, sondern auch die Menschen um uns herum mit Liebe und mit offenen Augen ehrlich zu behandeln und zu betrachten. Wäre das nicht genial, in einer solchen Gemeinde zu sein, wo ich ehrlich sein kann, wo ich nicht so tun müsste, als wäre ich ganz okay, als würde ich alles hinkriegen, wo ich ehrlich sein kann und mich trotzdem keiner verurteilt. Das ist eine Gemeinde, wo Gottes Liebe wirklich regiert. Gott hat uns angenommen, wie wir sind. Und es gibt keinen Grund, warum Gott dich ablehnen würde. Keinen. Du bist weder zu langweilig, noch ist das Maß voll. Wisst ihr, wie oft ich das gehört habe, dass die Leute gesagt haben, jetzt ist das Maß voll, jetzt habe ich es überzogen, jetzt vergibt mir Gott nicht mehr. Das Maß ist nie voll. Noch bist du nicht gut genug jetzt. Not yet. Noch bist du noch nicht gut genug. Du musst nicht erst einen bestimmten Gutheitsgrad erreichen und bestimmte Dinge hinkriegen, dass Gott dich liebt und dass Gott dich annimmt. Jetzt, hier und heute, das ist der Moment, wo Gott dich liebt. Und wenn du hier heute sitzt und das noch nicht wusstest, Dann lass mir dir Folgendes sagen. Lasst uns Gott, lass mir das heute sagen, dass Gott dich liebt über alles. Lass uns Gottes Vergebung leben und anfangen, seine Liebe zu feiern und wieder auszuleben. Johannes 3, Vers 16, alte Geschichte, aber ich sage es trotzdem immer wieder, weil es ist wahr und es ist immer wieder gut. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Gottes Liebe, Gottes Sohn ist ein Geschenk an uns. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Geschenke weiter verschenkt habt. Das macht man meistens um Weihnachten, wenn sie einem nicht gefallen. Ja? Dafür wurde diese ganze Kiste von Schrottwichteln erfunden. Und das ist total einfach, weil man das Zeug ja nicht haben will. Aber Gott ist kein Schrottwichtel-Verschenker. Ja? Es gibt keine Schrottwichtel-Geschenke von Gott. Es gibt auch kein Haus, kein Cabrio oder sonst irgendwelche genialen Dinge. Es wird noch viel besser. Es ist das Einzige, was wahrscheinlich kein Mensch auf dieser Welt je hergeben würde. Und ihr kennt die Antwort. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit wir leben. Denn so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Wenn du diese Liebe heute annehmen willst, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht möchtest du aber auch mit David einfach zurück mal wieder tanzen gehen. Vielleicht hast du Gottes Liebe einmal angenommen und du brauchst es einfach mal wieder. Vielleicht möchtest du einfach nur anfangen, Gottes Liebe zu feiern und Menschen wertzuschätzen und zu ehren, auch wenn sie nicht perfekt sind und das Richtige tun. Vielleicht willst du einfach nur Gottes Liebe weitertragen. Dann möchte ich dich heute einladen, später im Segnungsteil zum Gebet zu kommen und dich segnen zu lassen. Wenn du sagst, hey, ich möchte zum ersten Mal in meinem Leben Gottes Liebe annehmen, dann kommt da später hin. Ich lade euch ein. Ergreift die Chance. Und macht's wie David, kommt einfach immer wieder zurück. Amen.